England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Zeit beim Britpod für Andy Englert, unseren Königshausexperten von Frau im Spiegel Royal. Er wird sich gleich bei uns äußern zum Falle einer besonderen Sache. Ein englischer König, nämlich Charles III., feiert eine katholische Messe mit dem Papst im Vatikan. Das hat seit 500 Jahren nicht mehr gegeben. Was dahinter steckt, mehr dazu gleich bei uns. Königshausexperte Andy Englert von Frau im Spiegel Royal. Schön, dass du dabei bist. Hallo und Servus.
Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Alexander.
Lieber Andy, wir wissen ja, geschichtlich ist der König von England das Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Ja? Und es hat es eigentlich seit 500 Jahren nicht mehr gegeben, dass ein Oberhaupt der anglikanischen Kirche, sprich ein englischer König, in den Vatikan geht, geschweige denn mit dem dortigen Papst eine aktuelle katholisch-anglikanische Messe feiert. Und von ihm ist ein ganzer Tross von Leuten dabei, die zu seiner Kirche gehören und vom Papst sowieso. Das hat vor einigen Wochen große Schlagzeilen gemacht. Keiner versteht eigentlich, war das jetzt ein Schachzug vom König, weil er alle vereinen wollte oder mal von dem Thema Andrew ablenken wollte, der große Skandal, Sexskandal und so weiter. Was glaubst du, was steckt hinter dieser ganzen Geschichte, dass zwei so differenzierte Religionsführer plötzlich zusammenfinden?
Also ich glaube, in erster Linie versteht sich Charles auch nicht als Religionsführer. Das ist etwas, ein Job, den man geerbt hat. Ich könnte das jetzt wirklich mal so böse ausdrücken. Das geht zurück. Du kennst das historisch besser als ich. Auf eine lange Geschichte von, heute würde man sagen, wie man katholische, gerade Aristokraten, über Jahrhunderte in Großbritannien gemobbt hat. Sie allen möglichen Repressalien ausgesetzt hat, ihnen sehr zugesetzt hat, sie teilweise in den früheren Zeiten auch verfolgt hat. Jetzt wissen wir auch, Charles ist schon als Kronprinz angetreten, einen sehr versöhnlichen Kurs mit allen möglichen Religionen zu fahren. Sowohl im Commonwealth mit traditionellen, wie zum Beispiel australische, neuseeländische traditionelle Religionen, Aborigines zum Beispiel, aber auch mit vielen religiösen Gruppen, die migrationsmäßig einfach in Großbritannien stark wurden. Muslime, Buddhisten, Hindus und so weiter. Und es wäre an sich ein totaler Blödsinn, sag ich jetzt mal. Schlussendlich sind das mehr persönliche Animositäten gewesen. Du sprachst von einer gemeinsamen Messe. Die katholische Liturgie und die Liturgie der Church of England sind immer noch sehr eng beieinander und teilweise zum Beispiel ähnlicher als eine katholische und eine protestantische Messe, wie zum Beispiel in Deutschland. Das sind mehr Unterschiede dazwischen als bei denen. Das ist jetzt ein Menschen, die sich in kanonischen Fragen besser auskennen, mögen es mir nachsehen. Ich habe das nur erlebt, dass Briten, die der Church of England angehört haben, hier in Bayern Gottesdienste besucht haben und man auch gemerkt hat, sie wussten genau, worum es geht und kamen da auch mit, auch wenn sie natürlich die Gebetstexte nicht konnten und umgekehrt auch. Und da muss man auch sagen, bitteschön, in einer wirklich unter allen möglichen Gefahren stehenden Welt, dass man jetzt mit solchen Kindereien mal aufhört. Ich sag das jetzt mal ganz brutal. Ja, und man darf auch nicht vergessen, wir haben bis ins 21. Jahrhundert fast noch katholisch gegen protestantisch in Nordirland teilweise als Grund für terroristische Anschläge gehabt und sonst irgendwas. Das ist natürlich etwas, wo man sagen kann, Charles kann da Punkte machen auch. Und das ist auch für mich jetzt nicht von einem seiner Berater aufgeschrieben und sagen, Mensch, fahr mal in den Vatikan. Das schafft vielleicht Frieden in Nordirland, sondern das ist schon irgendwo, es passt zu dem. Charles sieht sich als ein Mann des Dialogs und der Versöhnung und der Verständigung. Und so gesehen ist dieser Schritt längst überfällig. Und ich frage mich, warum das die Queen in 70 Jahren nicht geschafft hat.
Und es hat 500 Jahre gedauert, bis so eine Zusammenführung stattgefunden hat. Also das ist ja nun nachgewiesen. Wir müssen ja mal dran denken, woher kommt eigentlich grundsätzlich diese anglikanische Kirche? Das geht auf Heinrich den VIII. Zurück im 16. Jahrhundert. Hat dieser Mann durch die vielen Ehen, die er geführt hat und immer wieder auflösen wollte, Riesenärger, sage ich jetzt mal salopp, mit dem Papst, mit dem Katholischen bekommen, der gesagt hat, er darf sich nicht scheiden lassen, das geht nur durch den Tod. Und dann hat er einfach gesagt, okay, dann bringe ich meine Frauen erstens alle um und ich folge nicht mehr dieser katholischen Kirche, sondern ich gründe meine eigene Kirche, die es eigentlich schon so gab, so schwelend die anglikanische Kirche als Bewegung. Aber er hat sich als Oberhaupt an die Spitze dieser neu erschaffenen anglikanischen Kirche gesetzt und gesagt, wir machen jetzt unsere eigenen Gesetze und ich kann so oft heiraten, wie ich will. Damit konnte er mehrfach heiraten, der gute Heinrich der VIII. Ja? Und hat trotzdem seine Frauen schlimmerweise immer noch hinrichten lassen. Ja.
Na, nicht alle. Also Anna von Kleve hat das ja eigentlich irgendwo in einem schimmeligen Turm gut überstanden. Die große Liebe Anne Boleyn, deretwegen ja eigentlich die Abspaltung kam, die hat dann ihren Kopf verloren. Man muss aber sagen, sein letzter Liebesbeweis war, Achtung, dass er einen Profi-Henker aus Frankreich mit einem besonders scharfen Schwert bestellt hat. Weil die britischen Amateurhenker, das ist kein Witz, immer irgendwelche hausgemachten Schwerter hatten und meistens stockbetrunken waren, weil wer macht schon gerne eine Hinrichtung. Also das war eigentlich...
Und nicht richtig getroffen haben dann bei der...
Also
ja. Und Schafott gab es ja damals noch
nicht.
Genau,
und bei Anne Boleyn ein Fallbeil, also das war ein richtiges Beil. Und bei Anne Boleyn hat, wie gesagt, das war die Geschichte, die ein blutiges Ende nahm und die die Kirchen über Jahrhunderte entzweit hat.
Und vor allem gab es dann in Folge die Säkularisierung. Heinrich der VIII. Hat ja dann alle Klöster, Kirchen, alles was katholisch war, zerstören lassen. Teilweise wurde aus den Steinen neue Dörfer gebaut. Alles, also es war ein riesiger Kahlschlag, ja. Und er wollte alles auslöschen, was so mit katholischer Kirche zu tun hatte.
Ja, man merkt das auch. Also ich kann mich erinnern zum Beispiel irgendwo an der Grenze von Monmouth nach Wales. Da stehen dann heute noch so die Ruinen und die hohlen Wände von Tintern Abbey zum Beispiel, kann ich mich erinnern. Mhm. Er macht einige schöne Kulissen. Also das ist jetzt ein bisschen morbide, aber man sieht teilweise diese Hinterlassenschaften schon noch. Ja. Wie aber in Frankreich bei Napoleon auch. Also da konnte man sich auch mit Baumaterial bedienen. Und dann gehen wir nach Cluny in Burgund und da haben wir es relativ Ähnliches stehen.
Man muss sich das nur mal vorstellen, dass es doch eine gewisse Vermessenheit hat, dass ein König von England sich damals im 16. Jahrhundert quasi zu einem gleichwertigen Oberhaupt ernannt hat, nämlich der anglikanischen Kirche, wie das über Jahrhunderte schon der Papst der katholischen Kirche getan hat. Und somit hat er sich unabhängig gemacht. Und infolgedessen, komischerweise, ging es bis einschließlich der Queen und dem heutigen König immer so weiter, dass das neue Oberhaupt der Engländer automatisch auch das Oberhaupt der anglikanischen Kirche war oder ist, ohne jegliche klerikale Bildung im Prinzip. Also der hat ja nicht auch noch irgendwie Priester gelernt, der gute König Charles oder seine Mutter, und sind trotzdem Vorsteher oder Oberhäupter dieser Kirche, der anglikanischen.
Ja, Vorsteher gefällt mir gut. Naja, man muss ehrlich gesagt sehen, ich habe mir darüber auch auf vielen Reisen nach England keine Gedanken gemacht, groß. Ja, man wusste das, man hat das mal in der Schule gelernt. Idealerweise hat man ein paar Sachen behalten. Aber ich erinnere mich, und du wolltest unbedingt, dass ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern diese Geschichte erzähle.
Ja, bitte.
Ich habe nun für Frau im Spiegel und Frau im Spiegel Royal auch diverse Menschen, Aristokratinnen und Aristokraten in Großbritannien, nicht nur da, aber darum geht es jetzt in der Geschichte, besucht. Und sie haben ihre Schlösser gezeigt und ich habe sie fotografiert und habe auch darüber geschrieben. Und ich erinnere mich an ein Anwesen, das Stonor, an den Chiltern Hills. Das ist bei Henley on Thames. Oder wie die Hausbesitzer sagen, bei gutem Verkehr 1 Stunde 5 Minuten nach Hyde Park Corner. Und das schaffen sie aber wahrscheinlich nur alle 4 Jahre mal. Und man fährt dort rein in einen, trotz der Nähe zu London, exorbitant großen, zauberhaften, hügeligen Park. Und das war so ein schöner Tag im Mai. Da schien wirklich die Sonne. Die uralten Eichen wurden grün, die standen weit auseinander. Man hat da alles Mögliche gesehen. Kaninchen, alle möglichen Vögel. Es war wirklich ein schöner Platz.
Und da war auch so ein ganz kleines Café. Es war jetzt nicht irgendwie eine große Gastronomie, sondern es war eher so Holzbude mit schönen paar so Biertischen.
Aber romantisch.
So. Und unten lag dieses Schloss. Dieses Schloss können Sie möglicherweise kennen aus einem James Bond, wo das mal als Alternative für den Landsitz des Premierministers Checkers heißt, das Original
Checkers,
herhalten
genau,
muss.
Ja.
Und wer sich erinnert, da explodieren die Milchflaschen.
Das ist wahr, ja.
Erinnerst du dich an das?
Ja.
So, und die sind in Stonor explodiert tatsächlich.
Ah, das als war Kulisse. Die Filmkulisse.
Und je näher man an dieses Gebäude hinkam, man hat schon das Gefühl, dieses Haus stand da drinnen, wie wenn du in so eine Modelleisenbahnanlage, kennen wir alle, wie wenn du da irgendwie ein Spukschloss reinstellst in irgendeine Heidi-Berg-Landschaft. Ich meine das jetzt überhaupt nicht böse. Und diese Menschen, die waren wahnsinnig nett. Und in keiner Weise irgendwie, sag ich mal, borniert oder feindselig oder sonst irgendwas. Es fiel schon mal auf, dass eigentlich der Antiquitätenbestand in diesem Schloss relativ überschaubar war.
Aha.
Dann fiel auf, dass obwohl diese Familie eigentlich schon im Gefolge von William den Eroberer 1066 oder sowas nach Großbritannien gekommen war, relativ niedrig im Adelsstand war. Und dann erzählte man so weiter, naja, sie sind ja eigentlich ganz schön Landowning, ja. Also, nee, Henley, das ist ja nicht irgendwo in den Highlands, sondern das ist beste Cotswolds und sehr teuer. Und komischerweise erzählte er auch noch, dass sein Vater, der dann große Erfolge hatte, ich glaube, als Teilhaber der Barclays Bank oder sowas, aber selbst aufgebaut, das Schloss verkaufen wollte für ein Appel und ein Ei, wie man auf Deutsch sagen würde, in den 70ern. Und keiner wollte das. Da habe ich mir immer gedacht, warum? Aber wenn du eine halbe Stunde drin warst, hast du gewusst, warum. Und es ist so, ich war doch in meiner Lebensgefährtin, wir sind uns beide jetzt nicht unbedingt Leute, die auf die Esoterikmessen fahren. Mhm. Und wo man, du hast gemerkt, es wurde die da drin unangenehm kalt. Und sowas. Also wir reden jetzt nicht von irgendwie, ich höre Knochen klappern und das Lachen
spukt.
Von Untoten oder so ein Schmarrn, sondern man hat wirklich gemerkt, es war einem so am Rücken, es zog einem so fröstelnd darüber. Das lag nicht an der tatsächlichen Raumtemperatur. Und dann erzählten die fröhlich, ja, wir waren katholisch. Und da unten ist das Priesterloch und da sind die immer gekommen. Und dann haben sie da den Mönch rausgezogen, den haben sie dann im Keller tot geprügelt und sonst was.
Nein.
Und die ganzen Geschichten. So typisch englisch serviert.
Ja.
Also jetzt nicht allzu albern, aber so, naja, war halt mal so. Ne?
Ja.
Und ich habe immer gesagt, und wir waren sowas von froh, wie wir dann nach 1,5 Stunden draußen waren. Und wir, sag ich mal so, normalerweise habe ich das immer genossen. Und wenn man dann gemerkt hat, bei so einem Termin, das hat die Chemie gestimmt, dann haben die gesagt, ah, setzen Sie sich jetzt her, nur trinkt man noch was und sonst irgendwas. Möchten Sie noch einen Tee? Bleiben Sie doch zum Essen. Nein, die sagten dann Gott sei Dank, etwas, offenbar haben Sie es gespürt, wenn Sie das nächste Mal hier sind, schreiben Sie uns doch 2 Tage vorher, dann laden wir Sie zum Essen ein, gerne bei uns. Und ich habe gesagt, niemals gehe ich da zum Essen hin.
Und das beweist also, dass damals schon die Katholiken in solchen Schlössern zu Tode gekommen sind. Sozusagen.
Nein, dass die konsequent verfolgt wurden.
Verfolgt wurden.
Eigentlich bis in das, wir reden so deutsche Reichsgründung, 1870, 71. Das war so eine Zeit, wo sich dann weitgehend das normalisierte. Da reden wir jetzt von fast 400 Jahren nach Heinrich. Und was die alles nicht besitzen durften, was sie alles nicht für Jobs haben durften. Höhere Bildung für Katholen gab es nur, wenn man dann die Kinder heimlich nach Frankreich gebracht hat, was natürlich ein katholisches Land war zu der Zeit, und die dort erziehen ließ. Sonst hat man also versucht, auch über Jahrhunderte hinweg, die Katholiken klein zu halten, dumm zu halten, ungebildet zu halten, einflusslos und sonst irgendwas. Das war mir ehrlich gesagt vorher nicht bewusst. Und man kann ja immer, das weißt du auch, du hast auch viele Interviews gemacht und Talkshows und warst viel auf Reisen, manche Leute tendieren natürlich dazu, was zu überhöhen. Entweder ihr Leid oder ihre Erfolge.
So ist es, genau. Bleibt ja zu fragen, was bedeutet das eigentlich für die Anhänger der anglikanischen Kirche, wenn jetzt König Charles ganz offen und im Fernsehen und so weiter eine katholisch-anglikanische Messe gemeinsam im Vatikan abgehalten hat, was es wie gesagt 500 Jahre nicht gegeben hat. Ist das jetzt ein Skandal? Ist das etwas Verbotenes, was er da gemacht hat, was eigentlich in Statuten dieser Kirche überhaupt nicht erlaubt wäre? Hat er sich über den Erzbischof von Canterbury dadurch hinweggesetzt? Was hat das für eine Bedeutung für England jetzt? Oder ist es eher was Positives für die Engländer auch? Ist vielleicht noch zu frisch, um zu wissen, wie die Reaktionen sind, aber kann man sich vielleicht was ausrechnen?
Ich bin jetzt mal bösartig. Die Kirchen in Großbritannien, ob sie nun katholisch sind oder Church of England, Church of Scotland, Church of Wales, die nennen sich ja dann auch anders, die werden auch nicht voller. Sie haben, das habe ich auch erlebt, also das war jetzt Church of England, dadurch, dass viele Gemeinden ihre eigenen Profit Center auch sind und gucken müssen, wo sie finanziell bleiben, sind die etwas aufgeschlossener gegenüber den Menschen. Also wir haben zum Beispiel mal so eine Kirche besucht, eine schöne Kathedrale in Tewkesbury, das ist in Gloucestershire, wo dann man uns gleich ein Glas Saft angeboten hat und ein Stück Kuchen am Sonntag und sowas. Nein, nein, die sind nicht eingeladen, wir verkaufen das nicht, wir erwarten keine Spende und sonst irgendwas. Trotzdem muss man sagen, die christlichen Kirchen, und das sind für mich beides christliche Kirchen, tut mir leid, egal wie manch einer das jetzt in Belfast sehen mag, haben, glaube ich, andere Probleme in dieser Zeit, als da irgendwie auf diesen alten Geschichten rumzureiten.
Und die Spaltung zu betreiben, sozusagen.
Wir reden doch auch bitte jetzt nicht über theologische Streitpunkte. Es ist ja nicht so, dass Heinrich der VIII., was ja dann bei Luther das Problem eher war, dass er sich die unbefleckte Empfängnis Mariens oder was in Frage gestellt hätte, sondern da ging es ja um rein persönliche Dinge von Menschen, wo wir wissen, wie du ja gesagt hast, die ein paar hundert Jahre tot sind. Und sehr menschliche Dinge, Scheidung, Wiederverheiratung etc. Und das, denke ich, ist von Charles sehr vernünftig. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt als ganz großer Coup gesehen wird, sondern der meines Erachtens, ich hatte ja auch das Glück, mit Charles ein paar Mal sprechen zu dürfen, ihn auch als Mensch zu erleben. Das ist schon ein Mensch, der eigentlich gerne Ruhe schafft, der auch gerne Frieden stiftet, was für ihn spricht. Und ich sag mal, man darf nicht vergessen, Alexander, er war in einem Alter, da arbeitet sonst kein Mensch mehr. Also nicht mal, wenn es nach Plänen der Arbeitgeberverbände geht. Ja. Also da war Charles schon im Prinzip wirklich im Ruhestand, da hat er einen neuen Job angetreten.
So ist es.
Und zwar unter den Augen der Welt. Dass man dann vielleicht auch sagt, ich möchte nicht als so eine wenige Jahre Interimslösung in die Geschichte eingehen. Wir wissen, Queen Victoria Jahrzehnte, Queen Elizabeth 70 Jahre. Wir haben ja vorher zum Beispiel auch George den V., das waren auch, glaube ich, 25 Jahre. Also wir hatten lange Phasen. Ich glaube nicht, dass Charles gedacht hat, dass er 25 Jahre König ist. Und er wird aber es auch versuchen, Akzente zu setzen, um auch William den Weg zu bereiten. Zu sagen, ja, also das ist so eine alte Baustelle, die versuche ich jetzt mal einfach aufzuräumen. Du wirst das mal schwer genug haben, im 21. Jahrhundert irgendwann
überhaupt die Monarchie noch durchzusetzen und zu erhalten, sagen wir mal so, ja. Weil es sind ja immer nur knapp über 50% der Bevölkerung, die das gut heißen, dass es Königs gibt. Und der Rest würde auch sagen, ist mir wurscht, ich kann auch ohne leben, ja.
Naja, die Briten haben einen Vorteil. Und das darf man nicht vergessen. Kein anderes Königshaus befeuert dermaßen die Wirtschaft und die Reisebranche, wie das das Haus Windsor tut. Entschuldigung, es fährt kein Mensch nach Vaduz.
Um das Fürstentum Liechtenstein zu begutachten.
Ja, vielleicht um die schönen Kunstsammlungen des Fürsten, ja, die sehr beachtlich sind. Aber das sind irgendwelche Insider. Keiner sagt, aber ich möchte jetzt unbedingt mal nach Luxemburg, weil das eine Monarchie ist. Sondern entweder besucht man da irgendwie seine Geldanlagen oder fährt
was
man
auch
rüber,
immer,
was da ganz nett ist, ja. Aber diese riesige Industrie, also ich war jetzt da auch schon einige Jahre nicht mehr, wenn man das gesehen hat. Völlig wurscht, ob du in Holyrood House in Edinburgh bist, ob du in Balmoral bist, ob du in Sandringham bist. Also wir reden ja auch von privaten Schlössern. Ob du im Kensington Palace bist, im Buckingham Palace, da hast du eine riesen Industrie. Ich meine das gar nicht bösartig. Mhm. Von allem, Weihnachtsschmuck, Marmelade.
So ist es, allein das Merchandising, ja.
Und sonst was. Aber da hängen ja, ich kann mich schon erinnern, das war so eine Hochrechnung, wo ich mal gesprochen habe mit Vertretern der englischen Industrieverbände 2005, 2006, da haben die schon gesagt, ja, es hängen mindestens 15.000 bis 20.000 Jobs allein in London am Königshaus. Das ist natürlich schon ein Pfund, das man in die Waagschale immer noch werfen kann. Und mir hat zum Beispiel, ich habe mich da mal unterhalten mit Leuten, die emotional sicherlich dem Königshaus nicht nahe standen. Mhm. Und politisch, das waren jetzt die Jahre noch vor dem Brexit, eher links waren und gesagt haben, so nach dem Motto, ja, von mir aus brauchen wir die nicht. Aber so nach dem Motto, sie haben es dann sehr unhöflich ausgedrückt, ich bringe jetzt die Worte nicht. Und Präsident in Frankreich oder in Deutschland, der kostet auch nicht weniger, deswegen kommt aber kein Touri und lässt hier die Kohle liegen. Ja. Dann hat ein anderer zu mir gesagt, ja, das ist immer toll, da kannst du einen Job ergattern, wenn du irgendwelche Souvenirs verkaufst oder so, den du halt, obwohl es ein nicht hochqualifizierter Job ist, den du nicht morgen nach Bangladesch verlegen kannst oder nach Indien oder sonst wohin. Also das ist das einzige Königshaus, das das in einer gewissen Größe in die Waagschale werfen kann, sind die Briten. Also du hast auch immer wieder dann Leute, die im Hintergrund sagen, Moment mal, so schlecht benehmen sich die eigentlich nicht. Eben. Und dann gibt's auch Leute, die dann sagen, naja, bevor wir jetzt irgendeinen populistischen Führer in Anführungszeichen haben, der aus irgendwelchen sinistren Parteien oder irgendwo rauskommt, dann lassen wir lieber diese Position 1 von den Royals besetzt. Mhm. Ist wenigstens der Durchmarsch an die nationale Spitze. Hätte man in Russland einen Zaren, hätte das Putin nicht so geschafft.
Wahrscheinlich.
Hättest du noch in Ungarn den Habsburger Orban auch nicht. Von USA rede ich jetzt mal nicht.
Umso mehr eine wunderbare Geste des Königs mit dem Papst, dem aktuellen im Vatikan, eine katholisch-anglikanische Messe mit den jeweiligen Vertretern ihrer Kirchen zu feiern. Wir werden weiter über die Reaktionen erfahren und uns darüber informieren und demnächst gleich wieder ein schönes Thema finden für unseren Königshausexperten Andi Englert, stellvertretender Chefredakteur von Frau im Spiegel Royal und Frau im Spiegel. Ich bedanke mich ganz herzlich wieder mal für deine Ausführungen. Alles Gute und bis bald wieder. Tschüss.
Da sage ich Amen. Und alles Gute Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Alexander.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.